Hartnäckige Astrologie. Der sehr deutsche Dichter Stefan George hat einmal bemerkt, dass Alchemie und Astrologie etwas gemeinsam haben. Beide stellen keinen altgewordenen Aberglauben, sondern voreilige Erkenntnis dar, denn beide lassen sich als die zu rasch gezogenen Konsequenzen eines übertriebenen Einheitsdranges deuten. George zufolge glaubt die Alchemie zu fest an die Einheit der Stoffe und übertreibt ihre Wandelbarkeit, während die Astrologie zu sehr an die Einheit der Kräfte glaubt und ihr Zusammenhängen überzieht. Mit anderen Worten, sie glauben und übertreiben nur das, was auch die moderne Wissenschaft glaubt und sucht. Einheit und Zusammenhang. Möglicherweise steckt in diesem Paar die Erklärung für die seit Jahrtausenden ungebrochene Faszination, die von der Astrologie auf die Menschen ausgeübt wird. Es ist schon ein erstaunliches Phänomen, dass auch heute noch, aller Aufklärung zum Trotz, etwa 50% der erwachsenen Bevölkerung in den westlichen Industrienationen einen Einfluss der Gestirne auf das menschliche Schicksal für möglich halten. Dass etwa 25% von solch einem Einfluss gar überzeugt sind. Viele namhafte Wissenschaftler und Publizisten, am heftigsten Heumer von Ditfurth, haben zwar immer wieder und meist mit Zornesröte im Gesicht nachzuweisen versucht, dass die Astrologie nichts anderes als eine falsche Theorie zur Erklärung nicht nachweisbarer Tatbestände ist. Doch was auch immer sie versucht und unternommen haben, am Ende konnten sie sich nur über die Hartnäckigkeit wundern, mit der Menschen an Horoskopen hängen und Sterndeutern lauschen. Um diese Neigung zu verstehen, sollte zunächst klargestellt werden, dass es Unsinn ist, die Astrologie mit der Astronomie zu vergleichen und nach der Qualität ihrer Erklärungen zu fragen. Es macht keinen Sinn, die Astrologie als frühe Form der astronomischen Wissenschaft zu verstehen. Die zu ihr gehörenden griechischen Wortstämme sind Astron, der Stern, und Logos, der Geist bzw. der Sinn. Astrologie handelt also von dem geistigen Sinn, der in den Sternen steckt, während die Astronomie mit Nomos zu tun hat, den Gesetzen, die am Himmel regieren. Mit anderen Worten, Astronomen fragen nach Ergebnissen von Sternbeobachtungen und versuchen, naturgesetzliche Zusammenhänge zwischen ihnen zu formulieren, und Astrologen fragen nach der Bedeutung, die das räumlich und zeitlich Messbare für den Menschen hat. Entsprechend verlassen sich Astrologen mehr auf ihre Sinne, während Astronomen sich stärker ihrem Verstand zuwenden. Wenn man will, lässt sich an dieser Stelle die Trennung der zwei Kulturen erkennen, von der eingangs die Rede war. Astronomen wollen zählen und Astrologen wollen erzählen, zum Beispiel von der individuellen Empfänglichkeit für die Tätigkeit der Sterne. Sie schmücken den Himmel mit Sternbildern aus und geben den Menschen das Gefühl, nicht allein in der Weite des Kosmos, sondern von einer höheren Ordnung gemeint zu sein. Um allen Missverständnissen vorzubeugen, dies ist kein Plädoyer für jede billige Art der Astrologie oder jede banale Form der Sinnsuche. Beide humanen Bemühungen bekommen ihre Bedeutung nur im Verbund mit der Wissenschaft, die wiederum auch Platz und Bedarf für die anderen Aktivitäten schafft. Und nur wer ihren komplementären Hintergrund kennt, darf vorne auf der Bühne stehen und seine Rolle spielen. Horoskope werden dabei natürlich nicht gemacht. Es sei denn, mit dem Wort werden die Darstellungen des Himmels, die Himmelskarten, gemeint, wie sie früher üblich waren. Solche Karten stellen vor allem den Tierkreis, den Zodiak, dar, den zum Beispiel die 12 bekannten Bilder ausschmücken, die jeder kennt oder kennen sollte. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Diese Unterteilung ist sicher auf einen Zeitpunkt zu datieren, der vor dem Jahr 500 vor Christi Geburt liegt. Mit anderen Worten, die Sternbilder und ihre Reihenfolge wurden vor mehr als 2500 Jahren festgelegt. Und hier taucht ein Problem auf. Wir können zwar die Bilder festhalten, nicht aber die Sterne. Es gehört nun zu den beliebten Hinweisen der auf Rationalität eingeschworenen und von Wissenschaft besessenen Gegner der Astrologie, dass sich die ganze Konstruktion in den vergangenen Jahrtausenden um eine Einheit verschoben hat und somit unsinnig ist. Zuerst die wissenschaftliche Seite. Welche Sterne wir in welcher Anordnung sehen, hängt natürlich von dem Ort der Erde und damit von ihrer Bewegung im Laufe der Zeit ab. In erster Näherung vollzieht unser Planet drei Bewegungen. Er dreht sich um sich selbst, er kreist um die Sonne und er lässt seine Erdachse um den Pol der Ekliptik rotieren. Das zuletzt genannte Kreiseln nennen die Astronomen Präzession, und diese Bewegung ist die mit Abstand langsamste. Sie braucht rund 28.500 Jahre für einen Umlauf, im Gegensatz zu dem Tag bzw. zu dem Jahr, das die ersten beiden Drehungen benötigen. Doch so wenig die Präzession in einem persönlichen Leben und in dem individuellen Wahrnehmen eine Rolle spielt, so spürbar verschiebt diese sanfte Bewegung die Sternbilder, wenn man ihr Zeit genug gibt. Jedes Jahr rückt der sogenannte Frühlingszeitpunkt ein winziges Stückchen vor, was nach vielen Tausend und Abertausend Tagen eine Inkongruenz der Sternbilder mit sich bringt. Tatsächlich steht an der Stelle, wo Astrologen den Widder sehen, das Bild der Fische, und entsprechend sind alle übrigen Bilder weitergewandert. Soweit ist alles in Ordnung, oder nicht? Denn jetzt kommt die Frage der Bewertung. Ist dies ein tödliches Argument gegen astrologische Beratungen bzw. Weissagungen? Offenbar nicht, wenn man ihre Betreiber befragt. Und sie lassen sich aus vielen Gründen nicht durch die erkannte Präzision der fortwährenden Präzession irritieren. Einer steckt in der Geschichte der Astrologie, die mit den Babyloniern beginnt. Ihre Sterndeuter bzw. Priester kannten zwar das Konzept der Präzession noch nicht, ihnen war aber nicht entgangen, dass die Sonne am Beginn des Sommers, der durch den längsten Tag mit dem längsten Licht definiert wurde, nie an der exakt gleichen Stelle im Sternbild Krebs erschien, sondern von Jahr zu Jahr ein klein wenig verschoben auftrat. Der Unterschied war zwar gering, aber er war vorhanden. Und so ließen sich die Babylonier als gute Wissenschaftler etwas einfallen. Sie entwickelten einen neuen Tierkreis, der auf Jahreszeiten bezogen wurde und heute tropischer Tierkreis heißt. Er enthält zwar nicht mehr die bekannten Bilder, die offenbar nie leicht auszumachen waren und die viele Menschen bis heute selbst beim besten Willen nicht finden können, dafür aber Zeichen. Nun hat man sich leider angewöhnt, die Tierkreiszeichen mit denselben Namen zu versehen wie die Bilder, und damit hat man bis in unsere Zeit hinein Verwirrung gestiftet. Der tropische Tierkreis mit seinen Zeichen beginnt da, wo die Sonne zu Frühlingsbeginn tatsächlich steht, wobei dieser Zeitpunkt, der Frühlingspunkt, durch die gleiche Länge von Tag und Nacht charakterisiert ist, nämlich von der Tag- und Nachtgleiche. Der Jahreslauf der Sonne wird nun in 12 gleiche Abschnitte eingeteilt, und in fester Ordnung folgt ein Sternkreiszeichen dem anderen, ohne Probleme und ohne Verschiebung. Die Ordnung ist damit hergestellt. Ob sie Bedeutung hat, muss jeder für sich spüren und festlegen. Vermutlich werden immer viele Physiker die Astrologie abwerten und verurteilen können, wenn sie die Gestirne erklären will. Doch wird dies die menschliche Neigung zu ihren Bemühungen nicht erschüttern. Und den Grund dafür hat Goethe in einem Brief genannt, den er am 8.12.1798 an Schiller geschrieben hat. Der astrologische Aberglaube ruht auf dem dunklen Gefühl eines ungeheuren Weltganzen. Die Erfahrung spricht, dass die nächsten Gestirne einen entschiedenen Einfluss auf Witterung, Vegetation etc. haben. Man darf nur stufenweise immer aufwärts steigen, und es lässt sich nicht sagen, wo die Wirkung aufhört. Findet doch der Astronom überall Störungen eines Gestirns durch andere. Ist doch der Philosoph geneigt, eine Wirkung auf das Entfernteste anzunehmen. So darf der Mensch im Vorgefühl seiner selbst nur immer etwas weiter schreiten und diese Einwirkung auf Sittliche, auf Glück und Unglück ausdehnen. Diesen und ähnlichen Wahn möchte ich nicht einmal Aberglauben nennen. Er liegt unserer Natur so nahe, ist so leidlich und lässlich als irgendein Glaube.